Moin, moin, liebe Hörer, da sind wir wieder mit einer weiteren Folge 2 aus 11 der Tiefgaragentalk. Wir wünschen euch viel Spaß.
Wir mischen auf.
Sag ich nicht, bevor ich nicht bereit bin.
Ach so, also wir nehmen schon auf. Ich habe gerade Fragen, ich muss ganz kurz, bevor wir hier in Lobhudeleien ausschweifen zum PS-Speicher. Mein Volvo hat so einen blöden Fehler gehabt. Da hat sich immer manchmal, also mein S90.
Seit wann haben Volvo Fehler?
Ja, also in 9 Jahren, 100.000 Kilometer gibt es immer einen Fehler. Und zwar, der war ganz merkwürdig, da hat sich die Klimaanlage immer selbst abgeschaltet, so nach 30 Minuten, manchmal nach 40, manchmal nach 20. Und du konntest dann aber auch die Lüftung nicht regulieren. Es kommt keine Luft mehr raus, alles tot. Ja? Und erst wenn du AC ausgeschaltet hast, manuell, ging die Lüftung wieder. Und dann auch Heizung. So. Habe ich den zur Autonova gebracht, Volvo, B&E in Glinde. Natürlich nirgendwo einen Fehler hinterlegt in dem Auto. Und Fehler trat auch nicht auf, ist ja klar. Wie das so ist. Ne? Man funktioniert einmal frei. Dann habe ich gesagt, Leute, tut mir einen Gefallen. Ich brauche den Wagen gerade nicht.
Fahrt den mal intensiv.
Fahrt den mal hin und her und macht und tut. Der ist jetzt 3 Wochen bei Ihnen. Die haben gestern den Fehler gefunden. Das Coole ist, nach 14 Tagen, also jetzt am Montag oder so, rief mich einer an, sagt, ja, wir sind gefahren, tatsächlich, ist genau wie Sie beschreiben, hat sich, ist einfach ausgegangen. Ich sage, ja, hurra, Sie konnten den Fehler reproduzieren. Und dann sagt er, ja, dann geht es erst in die Analyse, weil wir den Fehler nicht reproduzieren können. So, wir hatten die Klimaanlage schon neu befüllt, sauber gemacht nochmal und so weiter, obwohl ich hatte letztes Jahr einen Klimaservice. Also war alles gar nicht notwendig. Da kommt man nie drauf, was es so für Fehler gibt. Sie haben dann gefunden, es gibt am Verdampfer gibt's einen Temperatursensor. Der ist aus seiner Halterung rausgesprungen und hing am Kabel nach unten irgendwo. Das war alles.
Okay.
Und hat dadurch falsche Werte geliefert und dann ist sie irgendwann ausgestiegen, die Anlage. Keiner weiß auch, wie, sagt er, da muss aber erstmal drankommen, weil hinter Pollenschild, ja hinter.
Ja, ja, die sind meistens echt beschissen
Windleitblech verbaut, also abbauen und so weiter, also richtig blöd verbaut. Die haben ihn wieder in die Halterung gesteckt. Und das ging auch, also muss auch richtig, sagt er, schwer. Und dann habe ich gesagt, ja gut, ist in 9 Jahren. Dann habe ich gesagt, ist ja noch ein Volvo, der 250 fahren kann. Weißt du? Wer weiß, ey, keine Ahnung, ist halt da rausgerutscht.
Das, auch immer.
Das war der Fehler.
Ja.
Aber die haben den gefunden. Ich freue mich dermaßen, dass sie den Fehler gefunden haben. Und dann sind, habe ich gesagt, ja, ich hoffe ja, dass das, ja, nee, hätten sie geprüft, sind tatsächlich, ich mache ja immer mein elektronisches Fahrtenbuch, ich habe ja die Fahrten zugesortiert die letzten Tage auch, sind gestern auch nochmal 50 Kilometer wohl gefahren und nee, war nicht mehr.
Ja. Ja gut, das sind dann halt aber so Fehler, da hast du vollkommen recht, die sind mechanischer Natur, das Auto zeigt keinen Fehler an, weil er das auch einfach nur ein Parameter dann quasi abschaltet.
Ja.
Und,
aber irgendwann, du weißt nicht gar nicht wann,
nee.
Weil das war bei mir auch unregelmäßig. Ich konnte nicht auf die Uhr gucken und sagen, ah, genau 29 Minuten geht die Anlage aus, sondern mal so, mal so. Und besonders blöd, die ging natürlich dann aus, wenn man mit 4 Personen in der Sonne am Sonntag mit der Familie fuhr. Ne? Da waren alle begeistert, alle Fenster auf, weißt du. Habe ich gesagt, ja gut, ist egal. Nee. Früher hat man auch die Fenster aufgemacht. Nur früher hatte man aber auch kleinere Glasflächen und die waren auch längst nicht so gebogen, weißt du. Also davon mal abgesehen. Aber gut, funktioniert jetzt wieder. Vielen Dank, Autonova.
Ne? Guck mal, wie du das gerade erzählst. Also was meinst du, wie das bei meiner 7 Jahre alten Tochter ist? Wenn ich die mal mitnehme in einem Auto, was keine Klimaanlage hat, ruft sie ja von hinten, Papa, kannst du mal die Klimaanlage kälter machen? Und dann sage ich, Papa, Muckel, der hat keine Klimaanlage.
Ja.
Und sie kennt ja das, also sie weiß gar nicht, dass es das ohne gibt. Verstehst du? Also sie denkt, sie kennt die Technik dahinter natürlich nicht. Sie denkt, man stellt auf kalt oder man stellt auf warm und das funktioniert auch immer.
Ja.
Die ist das gar nicht mehr anders gewohnt.
Nee.
So. Ist schon verrückt.
Was ja auch keine Klimaanlage hatte, war unser Auto letztes Wochenende, ne?
Stimmt, aber das hat irgendwie gar nicht so gestört.
Nee.
War ja die besten Temperaturen.
Also jetzt nochmal vielen Dank an den PS-Speicher.
Ja, mega.
Wirklich, die haben uns ja eingeladen und ein Auto zur Verfügung gestellt. Und wir hatten einen Opel Admiral 2,8 Sechszylinder.
Ein Admiral B.
Baujahr 69. Ex-französisches Auto, wie man an den Rückfahrscheinwerfern erkennen konnte, weil die gelb waren. Und ich würde sagen, der war komplett unrestauriert.
Die Rückfahrscheinwerfer waren gelb?
Ja.
Ah, okay.
Hast du nicht gesehen hinten?
Nee.
Ja, die Rückfahrscheinwerfer sind ja bei uns weiß.
Ja.
Die waren in Frankreich damals gelb. Weiß war verboten. Ah, okay. Hat der Konsul auch hinten. Aha. Der hat gelbe Rückfahrscheinwerfer.
Ah, okay.
Das ist allerdings bei uns nicht verboten. Der gehört ja trotzdem TÜV.
Aber wenn man rückwärts fährt, könnte man das... Ja, okay, gut.
Nee, egal. Der Blinker ist ja in einer anderen Position, sondern da die Position... Hast du es nicht gesehen, der Admiral? Der war eben komplett
Doch, das habe ich schon gesehen. Aber er hatte natürlich auch vorne gelbe Nebelscheinwerfer.
Ja, aber ne? Er hatte hinten... Der Rückfahrscheinwerfer war auch gelb. Daran, vorne die gelben Nebelscheinwerfer hast du ja schnell, haben ja viele, weil es stylisch war, gemacht.
Ist klar, aber in Frankreich, und das kennen heute auch, also jüngere Menschen kennen das ja gar nicht mehr, und du siehst es ja auch, wenn du jetzt in Frankreich bist, auch wirklich nur noch super selten. Früher hatten ja alle französischen Fahrzeuge gelbe Scheinwerfer. Ja. Und wenn du da durchgefahren bist, konnte jeder kennen, wenn du weiße hattest, dass du irgendwo herkommst, ja. Auf jeden Fall nicht aus Frankreich. Genau.
Ja.
Und das war, also gefühlt, jetzt ist das natürlich blödsinnig, es hat ja auch nicht mehr geblendet als weißes Licht, aber dadurch, dass es irgendwie offensichtlicher war und für unser Auge nicht so, nicht so normal, bist du da früher durchgefahren und warst genervt von diesen gelben Lichtern.
Ja. Also, ich glaube auf jeden Fall, der war unrestauriert, der Admiral.
Ja.
Und
der war toll.
Der war in einem tollen Zustand und ganz, also nochmal zu...
Ich bin gefahren, wohlgemerkt.
Lass mal mit Admiral Franks gefahren.
Ja, lass mal mit Admiral reden erstmal. Ja,
also genau. Es war ein Handschalter.
Genau, 2,8S.
Ja, alles manuell. Der fuhr richtig geil.
Unfassbar gut,
ja. Gutes Auto. Ich fand, mich hat der Klang ein bisschen an meine Heckflosse erinnert.
Mhm.
Weil dieser Reihensechszylinder so ein bisschen, die tonale Lage war so ein bisschen wie so ein Mercedes innen drin. Ein unglaublich gutes Auto.
Ja. Der Innenraum, also, die Materialien, die Verarbeitung,
ja,
das Fahrgefühl.
Jetzt mal, das Auto ist 56 Jahre alt, nicht restauriert gewesen. Und dafür, sorry, also...
Auch die Solidität der Türen, dieses ganze
auch
Gefühl.
Auch geile Sachen, ne? Zum Beispiel eine zusätzliche kleine Fensterkurbel, um das Dreiecksfenster aufzumachen.
Ja.
Eine Kurbel aber zum Drehen. Also da waren so ein paar Details, wo ich sage, boah. Oder die, um das Licht an und auszumachen, diese ganzen Knöpfe im Armaturen.
Genau, kling, alle nebeneinander. Oben über dem Kombi-Instrument,
wirklich,
wie man heute sagt.
Ein komplett underrated Auto.
Ja.
Komplett.
Ja.
Also ich habe dann
ist gleich
zum
losgegangen
Spar- nee,
und
ich habe abends
geguckt,
mal geguckt,
was sie kosten.
Im Netz so geguckt und ich so, what? Lagen also zwischen 8 und 15, waren so die allerteuersten eigentlich. Und da habe ich gedacht, das kann nicht sein.
Ja.
Weil dieses Auto ist, also Opel war ja damals, also wenn der Herr Generaldirektor fuhr, entweder Mercedes oder Opel. BMW fuhr der nämlich nicht damals.
Nee,
sondern
nee.
Opel war ein Butter- und Brotauto, aber auch das Auto des Herrn Direktors.
Ja.
War so.
Ja.
Die waren oben, also in der Oberklasse, etabliert damals.
Ganz kurz. Nochmal, auch im Vergleich zu BMW. Opel hatte in der Oberklasse oder in, ne, wie auch immer man das nennen möchte damals, einen Achtzylinder.
Ja, ja.
BMW hatte gar keinen Achtzylinder. Ja. Es gab keinen Achtzylinder mehr bei BMW. Ja, ja. Es gab nur noch Sechszylinder.
Es war ein Chevy-Motor mehr oder weniger. Ne?
Ist aber, richtig.
Aber trotzdem, sie hatten einen.
Genau, sie hatten einen.
Und dieser Admiral kann nichts schlechter, also der fährt sich auch nicht schlechter, wie jetzt zum Beispiel ein W108er Mercedes.
So ist es.
Ja? So. Und ich finde, also ist es also wirklich, ich kann gar nicht verstehen, dass die Autos so billig sind. Das ist totaler Quatsch.
Und sie sind ja auch formal gut. Also sie sind ja.
Ohne dass ich habe mich noch nie mit den Preisen für so ein Auto beschäftigt. Ja. Aus dem Bauch heraus beim Fahren, so wie hatte ich gesagt, naja, muss irgendwie 28.000, 29.000 Euro kosten.
Ja,
keine Ahnung.
Genau.
So, ne? Nee, kostet 13.000.
Ja.
Und wenn man so ein Auto in so einem Zustand, also im Netz sind so 2, 3, wo ich sagen würde,
die sind okay, ne?
Sieht so aus, als wenn das die Richtung wäre vom Zustand.
Ja.
Wobei der in der Gesamtheit nicht zu finden ist, weil der halt wirklich komplett original handgeschaltet ist, so gut wie nicht zu finden.
Und das Handschaltung war wirklich toll. Es hat richtig Spaß gemacht, damit zu fahren. Erst war das skurril, weil man, wenn man so ein Auto sieht, immer davon ausgeht, das ist jetzt irgendwie so ein Dreigang-Automatik-Achtzylinder. Nein, es war ein 2,8S und nominell hat so ein Auto 140 PS und ist halt auch recht schwer. Also nein, nach heutiger Maßgabe natürlich nicht. Aber das fuhr sich extrem gut. Also man hatte nie das Gefühl, irgendwie zu wenig Leistung zu haben, sondern der fuhr sich toll. Der fuhr sich wirklich toll. Und ich bin ab und zu, Jens sagt, ich bin, was hast du gesagt? Ich bin einfach zu challengen, oder was hast du gesagt? Wie war dein Wortlaut?
Du, ja, du, ne? Frank ist, also, für den, wie er gegangen ist, sein Leben ist eine Challenge, ne? Also, ja. Fuhr einer vorbei, Frank, im Getriebe gerührt, immer hinterher, wie ein Irrer. Und ich so, wir fahren nur touristisch und fahren hier, die Rallye, ne? Die Strecke war traumhaft sensationell. Schön, sensationell. Also durchs Weserbergland und dann, das sind die Ausläufe vom Teutoburger Wald zur Rennstrecke und wie heißt die nochmal? Bilsterberg, da durften wir auch eine Runde fahren, maximal 70. Haben so Leute dann auf Facebook bei mir geschrieben, ey, wieso denn nicht schneller wie 70? Alter, fahr mal mit 70 da die Mausefalle runter mit so einem Admiral, da geht dir aber der Kackstift hinten in der Hose.
Ey, ganz ehrlich, die Strecke ist sensationell. Du möchtest die eigentlich nicht mit deinem eigenen Auto fahren, weil wenn du da irgendwie an Grenzen gehst, weißt du auch, das geht richtig schön aufs Auto, ja. Weil da ist wirklich Verwindung und dann hoch, runter, da hast du echt so eine Korkenzieherkurve.
Kleine Nordschleife.
Oh, ja, total geil. Und da war auch, muss ich dazu sagen, weil ich das, da habe ich eine Gänsehaut gekriegt. Wir stehen da und das war ja wirklich ein Teilnehmerfeld von über 200 Autos. Das finde ich sowieso schon immer sensationell, weil das musst du erstmal koordinieren. Ja. Und es hat alles wirklich mega geklappt. Du musstest nirgends irgendwie, also es war nirgends, die können es halt. Die können das halt super. Aber was halt geil war, da war halt auch so eine Gruppe, die mussten dann halt warten, wenn wir da über den Ring gefahren sind. So Rennfahrer, hätte ich fast gesagt, also alles so Sportwagen, ne? Und plötzlich donnert da ein Ford GT40, was auch immer, ob es ein Replika war, ist auch scheißegal, donnert so ein Ford GT40 da lang und du guckst so und denkst, oh was, so ja. Krass, also da sind viele, die wirklich mit ganz, ganz coolen Autos da auch echt hart am Üben sind und das hat unheimlich Spaß gemacht. War halt auch toll, also dieser Kontrast von, du fährst so eine traumhafte Strecke in so einem, ich sag mal, saftigen Grün mit tollen Bäumen, Alleen, da also war alles dabei.
Die Strecke war perfekt, also die kannst du nicht verbessern.
Nee, ne?
Weder find hin noch zurück. Total
find
geil.
Finde ich auch.
Die Strecke war geil, da am Bilsterberg, das Essen war toll.
Ja.
Die Strecke war schön da. Ja. Und es wird immer gesagt, ja, nee, die Leute sind nicht mehr autobegeistert. Alter, in jedem Dorf an der Strecke
haben
Trauben von Menschen gestanden und gewunken. Als wenn die bezahlt worden, Statisten, hier, 5 Euro, wenn ich da hinstelle. Unglaublich. Ja.
Jens saß auf dem Beifahrersitz und hat immer so,
ja, wie ich kam Queen, vor wie Queen Mom
so schon. Mit der Rückseite seiner Hand.
Ja. Also unglaublich, überall standen, die haben sich gefreut und gewunken und
total sympathisch. Ja,
unglaublich.
Total sympathisch.
Wirklich, hat nicht irgendwie einer geschrien, der alte Wagen, der stinkt und gar nichts, sondern
war total
schön. Und die Organisation vom PS-Speicherteam, also weißt du, was mich am meisten fasziniert hat, war ja dann die Abendveranstaltung nach der Rallye am Samstagabend. Mhm. Und 220 Autos sind ja mindestens 440 Leute, manchmal waren 3 drin. Da waren locker 500 Leute auf dem Hof mit Getränken, war eine Bar und so weiter. Und da bin ich zwischendurch auf Toilette gegangen und die Toilette war sauber, als wäre da keiner drauf gewesen.
Ja, genau.
Weil die permanent geputzt wurde.
So. Wie wichtig einem das auch ist, ist ja wirklich so. Mir geht es genauso irgendwie.
Ja, aber das war so ein Detail, wo ich gesagt habe, Alter, selbst daran haben die gedacht. Normalerweise so eine Veranstaltung mit 500 Leuten, da gehst du aufs Klo, da hast du gar keinen, du kommst ja gar nicht rein, weil du schon an diesem Müllberg stehst von den Papierhandtüchern erstmal.
Genau. Du weißt, oh Mist, hier musst du gleich mit nassen Händen raus.
Ja, genau, so. Also, nee, nicht im PS-Speicher.
Nee, genau.
Unglaublich, diese Orga. Und auch die Orga, also wir waren ja geladen sozusagen als Presse, ja, und da gab es dann neben dem Gelände ein kleines Häuschen. Und da gab es extra ein Catering für uns. Wir haben die ganze Zeit essen und trinken können, Wasser, Süßigkeiten, Eis. Also wir sind gepampert worden. Unglaublich. Ja,
es war super, 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 super nett. Abgesehen davon, wenn wir nochmal bei vorne anfangen, also schon die Fahrt dahin war ja nett. Wir sind ja am Freitag hingefahren und hatten dann Freitagabend die Gelegenheit. Und das war mega spannend. Und zwar war da der Recreator, des Amalfi aus der Serie, wie heißt sie, PS?
Ja, PS, genau.
Kommt nur noch was hinter, oder?
PS, Speicher.
Nee, okay. Also, auf jeden Fall gibt es ja, viele von euch werden das kennen, da gab es eine Serie in den 70ern, die darum ging, dass jemand sich ein Auto kauft, das dann eben auch sehr, sehr viele Probleme hat. Und das war der sogenannte Amalfi. Dieser Amalfi wurde damals gebaut extra für die Serie und war ein Auto, was aus, ja, also im Grundsatz bestand das aus einem Fiat 100, sag mal, 28?
Nee, 132.
132, genau, 132, genau. Und der wurde dann so modifiziert, weil man das ja sonst nicht machen konnte und sofort Probleme bekommen hätte mit Fiat, dass man nicht erkennen konnte, dass es ein Fiat 132 ist. Er hatte dann ein Heckblech von einem Strichachter mit den Rückleuchten vom Strichachter. Der hatte einen anderen Grill vorne, andere Scheinwerfer.
Nee, Frontblech vom
Passat. Genau, Frontblech vom Passat.
Mit und ganz geil gemacht mit dem Übergang zu den Kotflügeln auch, ne?
Genau. So, und dieses Auto ist dann leider, und die Geschichte wurde dann auch erzählt, ist dann irgendwann leider mal beim Verwerter gelandet, nachdem es durch mehrere Hände ging und unterwegs, glaube ich, auch noch verlost wurde.
In Offenbach, wenn ich es richtig verstanden habe, ist es verschrottet worden.
Genau. Und dann gab es jemanden, der so verrückt war, dieses Auto nochmal zu bauen. Und der sich aber mit all den Themen auseinandersetzen musste und natürlich auch Kontakt hatte zu dem damaligen Schöpfer, der immer noch lebt, der hier aus dem norddeutschen Raum kommt, etwas nördlich von Hamburg.
Der war auch da.
Der war auch dann da, genau, seine Söhne haben ihn dann dahin gebracht. Der ist natürlich schon in einem fortgeschrittenen Alter.
Und der hatte wohl auch noch alte Zeichnungen und Unterlagen, wo man dann sehen konnte, wie was gemacht worden ist damals.
Genau.
Auch im Armaturenbrett wurde ja herzhaft umgebaut, also
Wurde
die ganze Bedienungseinheit von der Heizung nach oben verlegt und so, dass man das Auto sieht und denkt, naja, also in der Mitte ist irgendwie ein Fiat, aber eigentlich ist doch keiner.
Genau, und der das Auto hat er aber in einer Güte und in einer Art und Weise gebaut, wo du eigentlich sagen kannst, also...
Aber er hat einen falschen Motor drin.
Nee, wieso?
Doch, weil der Amalfi war ein 1800er und er hat einen 1600er.
Nein.
Doch, er hat doch gesagt, er hat einen 1600er gefunden in einem Top-Zustand.
Er hat aber den 1800er Motor eingebaut, hat er auch erzählt.
Das habe ich nicht gehört.
Doch, doch, er hat einen 1800er eingebaut.
Ich habe verstanden, dass er einen 1600er umgebaut hat.
Nee. Er hat einen 1600er gefunden, den hat er umgebaut, aber er hat dann auch einen 1800er Motor eingebaut.
Alles klar.
Deshalb, das Auto ist mega und auch so in der Güte, hat er auch erzählt, das ist eben, der hat keinen Klarlack, sondern das ist halt LKW-Lack. Und,
damals hieß bei Amalfi in der Fernsehserie, war das Securitas Gelb, aber tatsächlich ist es ein VW Polo-Gelb gewesen. Ne?
Ja.
Also ich finde, das ist ja, in meiner Kindheit lief ja diese Serie im Fernsehen, ich kenne das ja noch. Und das sind so, auch wenn er den nachgebaut hat, ist nicht mehr das, nicht der erste Amalfi ist, sondern der zweite dann sozusagen, ist es für mich, es war ein absolutes Highlight für mich auch, weil so ein Held meiner Kindheit plötzlich vor mir steht. Weißt du, wie ich meine?
Ja, und man muss es nochmal sagen, dieser Nachbau, dieser originalgetreue Nachbau ist eben in einer Qualität, wo du sagst, wow, einmal richtig gemacht. Ne? Der hat das ganz ernst genommen, das Thema.
Der hat das ernst genommen. Der hat ja Bilder gezeigt auch vom Bauen. Allein der Übergang vorne zu den Kotflügeln, also ist schon Wahnsinn.
Genau, ist schon Wahnsinn. Und es war eine wahnsinnig spannende Geschichte, die er dort erzählt hat. Er hat das auch in einer tollen Art und Weise gemacht. Und jeder von uns weiß eben auch, wie schwierig das ist, wenn man das so, wie soll ich das sagen? Das sind ja Details, die dann darüber entscheiden. Du willst ja auch nicht sagen, ja, das sieht jetzt so ähnlich aus, sondern du willst, dass es exakt so aussieht. Du guckst dir die Bilder oder die Serie immer wieder an. Und da ging es zum Beispiel um so zwei Leisten, die vorne im Grill sind, wo er sich permanent die Karten gelegt hat, was das jetzt ist. Und bis man es dann doch irgendwann mal gefunden hat, dass die von einem Lizenzbau Fiat 850...
Ja, von dem Fiat 850, also von der Neckar 850.
Genau, Limousine, Neckar 850.
Boah. Die hat vorne so Leisten gehabt, als wenn es irgendwie Kühlergrill gäbe, was nicht Quatsch ist, weil es ein Heckmotorauto war. Die hat er aber nicht gefunden und hat dann, was hat er genommen?
Er hat irgendwelche anderen, die er dann gekürzt hat und. Genau. Aber dieses Thema, also alleine, wenn wir jetzt heute darüber reden, dass es einen Fiat-Lizenzbau Neckar gab, kennt ja auch kein Mensch.
Nee, kennt keiner mehr. Fiat Necker kennt keiner mehr.
So. Von daher, nee, das war alles super. Und dieser PS-Speicher, ich kann das immer nur wieder empfehlen, auch für euch alle. Es ist wirklich eine Reise wert, weil das ist nicht nur ein Automuseum, wo man dann sagt, okay, da fahre ich mit meiner Familie nicht hin, weil die sind dann vielleicht auch schnell genervt, sondern das ist wirklich ein Erlebnis dort. Die haben einen tollen Shop, in dem man einkaufen kann, darüber freuen sich Kinder. Die haben eine super Möglichkeit, dort eben die Depots teilweise zu besichtigen, wo sie ihre Autos haben. Und das Museum an sich geht nicht nur um Autos und Motorräder, sondern es ist eine Zeitreise. Ja, es ist immer ganz viel Zeitgenössisches dabei. Man kann das gar nicht, ich will das auch nicht Lobhudelei nennen, sondern es ist einfach so gut und so liebevoll gemacht. Und dieser ganze Ort ist so ein Besuch wert, ja. Ich finde es einfach klasse. Also ich muss echt sagen, das ist so
Ort,
großartig.
Der ganze Ort Einbeck ist schön.
Ja, ja, ja.
Diese genau. Altstadt, dieses, genau. Das ist für jeden was. Also da, ne?
Ja.
Dann schickst du halt die Frau zum Kaffee trinken in die schöne Altstadt und gehst selber im PS-Speicher, keine Ahnung.
Genau.
Das fast fußläufig zu erreichen, ist ein kleiner Ort.
Genau, genau. Und es ist zwar, seid da nicht irritiert. Natürlich liegt das nicht irgendwo direkt an der Autobahn, ich fahre kurz ab und bin da, sondern ihr müsst dann eben doch nochmal so 60, 70 Kilometer Landstraße fahren. Nee,
musst du gar nicht.
Aber das ist
nein,
schön.
Nein, das hat das Navi gemacht bei uns. Du kannst schon bis runter, also die Autobahn geht direkt an Einbeck vorbei.
Das lag dann nur an dem Reiseverkehr an dem Freitag.
Ja, ja, du kannst schon, okay. Du kannst theoretisch, kannst du bis fast nach Einbeck Autobahn fahren.
Ah, okay, das wusste ich nicht.
Ich glaube,
okay.
Die Autobahn geht 7, 8 Kilometer dran vorbei, einfach nur.
Dann hatten wir wohl bei der Route im Navi die touristische Route angewählt.
Nee, die schnellste scheinbar, ja, weil war ja viel Verkehr. Nee, ja, das war ein also vielen, mega vielen Wochenende. Dank, nochmal vielen Dank. Und kauft euch einen Opel Admiral, Leute. Ey, ich bin total, das hat mich total fasziniert hinterher noch. Was für ein gutes Auto und es hat keine Lobby, ne?
Ja, cool. Ja. Und es gerät halt so ein bisschen in Vergessenheit aufgrund der Tatsache, dass Opel ja sowieso nicht so en vogue ist.
Nee, und dann auch abgekackt hat, eine Oberklasse sozusagen, ne?
Richtig.
Da kommst du heute ja nicht mehr drauf, wenn du so ein Opel heute siehst, dass das mal der Herr Generaldirektor in Opel gefahren ist.
Das stimmt. Ne? Was übrigens noch sehr beeindruckend war, waren eigentlich zwei Autos. Wir waren dann auch Jury für das Thema schönsten Autos. Jetzt dir ging es genauso, sind eigentlich zwei Autos sehr positiv aufgefallen. Eins wirklich so auf den zweiten Blick, aufgrund dessen, dass er einfach unfassbar gut im Zustand restauriert und unrestauriert, weiß ich nicht, war. Und zwar ein Golf GTI 16V mit Stahlfelge. Baujahr 86, also ein früher 16V. Und in Tornado-Rot und wirklich so, dass du sagst, oh, okay, mit extremster Detailliebe, jede Perspektive, Innenraum, Außen, alles wirklich perfekt. Du sagst, oh krass, wie schön so ein Golf 2 in so einem Tornado-Rot mit diesen originalen grauen Sitzen, die so leicht gestreift sind und den ganzen matt-schwarzen Decals, die er hat. Unfassbar schönes Auto gewesen. Der war richtig gut. Und hat Jens auch sehr gut gefallen. Und ein Auto, was wirklich auch cool war, hat auch Jens so ein bisschen ein Auge für. Der Fiat Dino Cabrio.
Der blaue Dino habe ich auch fotografiert, weil der war so schön original.
Also erstmal war er in diesem Blau eher so ein Werkzeugkistenblau.
Nee, das war
ist aber
früher
typisch. Ist aber typisch.
Meistens war das so französisch blau, hießen die Farben meistens so.
Mhm.
So ein bisschen kräftigeres Hellblau. Und dann hat er so eine Kunstlederausstattung gehabt, sehr original. Und der hat ein Holzlenkrad, weil es im Sommer natürlich schwitzig und rutschig ist, war da ein Lammfellkranz drum.
Jo.
Fand ich total cool.
Ja, sind, glaube ich, zwei Damen gefahren.
Ja, keine Ahnung.
Und ja, genau.
Ein tolles Auto, also vom Zustand sehr, sehr authentisch. So, ne? Das, genau.
Irgendwie auch ein cooles Auto, weil viele den nicht auf dem Zettel haben. Wenn du den siehst.
Ich habe ganz ernsthaft immer bei solchen Veranstaltungen, so bei 200 Autos, ist aber auch viel so verbastelter Kram immer dabei, ne? Und am allermeisten hat mich geschmerzt, da war eine Amazone, die war schwarz. Dann hat die ein weißes Dach gehabt und das weiße Dach war ein verspiegeltes Sonnenglasdach reingeschnitten.
Ja, läuft.
In eine Volvo Amazone. Das tut weh.
Ja.
Das tut wirklich weh.
Ja, verstehe ich.
Also da
verstehe
hat man in den 90er Jahren so gemacht, vielleicht. Aber ich glaube, das hat man auch nur gemacht, wenn man es wollte. Also,
ja, wobei ich finde, Amazon war ja immer schon so ein Auto, wo man es manchmal dann mit dem Basteln übertrieben hat, ne? Also so erstmal Tiefbettfelgen, dann haben die ja manchmal eine Schute, ja?
Ja, ja.
Und weißt, du weißt, was ich meine, ne?
Dicht hinten noch eine, habe ich mal eine abgebaut von einer.
Siehst du?
So eine Scheiß, so ein Scheißding mit Blau.
Ach so, ja, also Schute ist so ein Sonnenblende quasi wie ein Bandfilter nur außen dran geschraubt.
Lord Helmchen,
genau.
Ganz schlimm.
Ist, ja, aber ich finde, bei so einem Amazon ist halt, oftmals, wenn das Menschen waren, die das Auto wirklich 30, 40 Jahre gehabt haben, haben die immer dieses zeitgenössische Zubehör mit draufgepackt. So wie, ja, zum Beispiel, was ich auch sehr schön finde übrigens immer, sind die Spoiler für die Wischerarme, diese Lamellen, die so hochstehen,
ja, weißt ja, du? Ja, ja. Ja, du weißt, damit die richtig angepresst werden.
Das sind auch so Sachen, wo man heute irgendwie so sagt, hä? Ja, so ist ja nichts durch besser geworden. Hatte nur jemand eine Idee und hat damit Geld verdient.
Ja.
So. Ja. Und auch dieses, wir haben das einmal, aber es ist schon ewig her, glaube ich, auch diese Antennen, die es dann teilweise gab, die modern waren, die man so einklappen konnte und
ja, ja.
So längs.
Also ja, eine Zeit lang war es ja hochmodern, hat man immer gesagt, oh, 16V-Antenne. Ja, auf jedes Auto.
Oh, ey. Und dafür, und dafür musstest du ein Loch ins Dach bohren.
Auf Mercedes, überall, oh, ey.
16V-Antenne.
Oh, 16V-Antenne.
Ja.
Weil da hatte VW so einen Hype geschaffen eigentlich.
Stimmt.
Dieser Golf 16V,
stimmt.
Der GTI hatte das nämlich nicht. Nur der 16V hat die Antenne gehabt. Die
stimmt.
Dachantenne.
Stimmt.
Und der hat eine Dachantenne mit so einem Gummifuß leicht schräg nach hinten.
Ja, ja.
Und das war der letzte Schrei. Eine Golf 16V-Antenne war der letzte Schrei.
Du hast recht, hier hat die auch drauf hier. 16V-Antenne, ja, da ist sie.
16V-Antenne. Ja. Haben wir immer, oh, guck mal, die 16V.
Guck mal, und im Kotflügel hat er ein Loch drin.
Ja, natürlich, weil geil. Da wäre keine Antenne ist. Sonst ist das geil. Antennenloch mit Gummischrauben.
Ist das geil, ja.
Ja, ja.
Ja.
Gibt dir nicht extra einen geschlossenen Kotflügel für das Auto. Ja, ja. Die 16V-Antenne hast du auf ganz vielen anderen Autos dann auch gesehen. Und heute ist das so schlimm. Und ganz das Allerschlimmste ist, wenn ich hatte letztens irgendwo, habe ich einen Mercedes gesehen, der hatte die 16V-Antenne, dann aber natürlich nicht hinten, sondern vorne, oben auf dem Dach. Weißt du?
Ach so,
und,
ja, ja.
Und du siehst vorne auf dem Dach diese Antenne und denkst dir, ja, okay, hinten auf dem Golf, aber vorne auf dem Mercedes.
Na, was mich halt dabei nervt ist, also, und damit das alles richtig hält und, ist das Loch, was du da reinbohrst, echt ziemlich groß.
Ja, ja.
Und idealerweise hast du es dann damals irgendwie versucht, noch ein bisschen zu konservieren. Aber da ist natürlich auch Feuchtigkeit und vorprogrammiert. Ganz ehrlich, du kriegst ja ein Loch im Dach, ist scheiße. Ist maximal kacke.
Du bist so zu Hause auch kacke, ne?
Ja.
Hast du recht. Loch im Dach ist immer nicht so
toll. Hast du recht, Loch im Dach ist Mist, ja. Naja, also von daher war das alles eine wunderbar runde Geschichte. Und du hast recht, man sieht da halt manchmal Autos... wo du dir auch die Frage stellst, so, ja, ne? Ja, ist das so
ja,
Kulturgut?
Ja, so. Das ist der Punkt. Ja. Kann ja jeder machen und jeder muss mit seinem Auto glücklich sein und das gut finden. Aber der Sprung zum, das ist ja hier das Gleiche, das sind halt, der Sprung zum Garage 11 Auto oder zum Kulturgut ist halt schon ein bisschen länger, ne?
So. Ja, und was mich immer so ein bisschen stört, also deshalb hätte ich den auch am liebsten mitgenommen, dieser, jetzt bin ich ja halt auch besonders stolz drauf, weil der mich auch deshalb angesprochen hat, der Zustand des Taunus. So ein Auto in der Art und Weise, wenn du damit auf so ein Treffen fährst, das ist halt geil. Da stehen alle daneben und denken, ja, scheiße, das ist, so muss eigentlich so ein Auto sein. Weil häufig, das, was man natürlich auf diesen Rallyes häufig sieht, sind eben restaurierte Pagoden, ja, und eine restaurierte Pagode sieht eigentlich aus wie ein Neuwagen von Mercedes in der Wunschfarbe.
Ja.
Ja? Da bist du ja schon froh, wenn du wirklich mal so patiniertes, meistens auch nicht wirklich gut im Zustand befindliches Originalleder hast. Ist aber vollkommen okay. Es hat dann halt ein paar Risse und so, ist vollkommen in Ordnung, aber es ist halt noch original, weil die meisten, wenn die dann zack, richtig gutes, teures, dickes Leder, bam, 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 kriegt dann die Pfeifen, wird da reingezimmert, du guckst da rein und denkst, ja, ist Neuwagen, aber eigentlich ja kein altes Auto. So. Du guckst unter die Haube und sagst, okay, da geht's so weiter, alles neu gemacht. Ist ja super, ne? Gar keine Frage, kann man machen. Ist aber ein Riesenunterschied zu einem echten Oldtimer, der einen auch ein bisschen mehr die Zeit spüren lässt. Weil du setzt dich da ja rein und ganz Verrückte bauen sich ja dann auch noch irgendwie, ist ja mittlerweile auch kein Problem, irgendeine Vintage Air oder wie heißt die Firma, die das jetzt macht, gibt es auch eine andere noch, die diese Klimaanlagen, also ganz moderne kleine Klimaanlagen anbietet, wo du wirklich wenige Komponenten hast, die funktionieren und fast in jedem Auto das adaptieren kannst. Ja, kann man machen. Ja, ist auch eine Art und Weise. So. Ja, von daher, nee, war eine coole Geschichte, aber bei 200 Autos hast du natürlich auch echt ein breites Feld von Fahrzeugen und wenn man da so eine Jury-Funktion hat, ist das ganz schwierig, was man da für Maßstab anlegt und da ist halt Originalität zumindest mal ein sehr guter Leitfaktor.
Ja, das ist ja das Minimum. Ja. Sonst hat so ein Auto so einen Preis nicht verdient.
Ja, genau, genau. Ich fand auch.
Und letztes Jahr hat er übrigens eine dreifarbige Zender Giulietta gewonnen. Die hat den Rallye-Preis da, also PS-Speicher, Fahrzeugpreis ne? gekriegt. Und das Auto kommt hier jetzt in Verkauf. Ist eine echte Giulietta Zender Sport 2 Liter Lusso. Gab es 1984 Sondermodell, irgendwie, ich glaube, 200 Stück oder so. Und die sind dreifarbig gestreift. Das ist unten grau, waren die immer. Und dann ist die oben dunkelbraun und so ein Karamell, so ein hellbraun praktisch.
Ein bisschen wie ein Farbverlauf.
Es ja, und das Krankste Mega. Sind die Felgen. Die hat so 15 Zoll Felgen und die Lüftungslöcher sind ausgestanzte AR, steht da jeweils. Für Alfa Romeo. Hat Zender extra dafür hergestellt. Freue ich mich total drauf. Auto kommt morgen. Ja. Ist morgen hier und Hammer, das Ding.
Ich kenne das Auto, ich habe ja schon mal gesehen. Der Wagen ist, also individueller geht's nicht. Nee, individueller geht's nicht. Und dreifarbig, welches Auto gibt's denn dreifarbig?
Nee, habe ich gepostet und dann schreibt einer auf Facebook, ja, toller Keil, erinnert mich in der Form an Mercedes 190. Ich so, hä? Hab ich noch nie gehört. Ich lese das nur, sich so, okay, es kommt auf vielleicht aufs Brillenglas
aber,
an.
Aber jetzt ganz kurz. Mag sein, aber täusche ich mich, den gab es doch vorher.
84, ja, die Giulietta gibt es ab 1980 oder 81.
Das meine ich. Ja, gut, also 190er gibt es seit 82.
Ja, ne? Gut, gab es vorher, aber ist optisch ein ganz anderes Auto. Hä? Verstehe ich gar nicht.
Ja.
Das, übrigens, er hat so geile Detaillösungen, die Giulietta im Innenraum. Die Instrumente sind gegenläufig, ne? Also Drehzahlmesser und Tacho Ich finde die innen drin auch sehr, sehr hübsch. Ich mochte die Giulietta immer. Wir haben früher Entenpo genannt. Die hatten so einen kleinen
Bürzel. Genau, die hatten Bürzel, wie so ein integrierten.
Das war für den traditionellen Alfisti war das immer ein Schlag in die Fresse, das Auto. Weil tatsächlich hat sie ja die Technik noch aufgetragen. Ne? Also sie hat immer noch den uralten Doppelnocker Alpha-Motor. Giulietta gab es als 1300, als 1600 und hinterher als 1800. Das war dann 1750er Motor mehr oder weniger. Und zum Schluss als 2 Liter. Und das hier ist eine 2. Und als Turbo-Delta gab es die auch. Habe ich mal eine verkauft übrigens. Ich habe mal eine Turbo-Delta ganz früh in der alten Garage verkauft. Da hat die einen Turbomotor und innen drin hat die eine Recaro-Ausstattung in Rot-Weiß-Grau.
Okay.
Und die sind, die Turbo-Deltas, die sind alle in so einem Grau-Metallic gewesen und haben eine Felge mit so, ich weiß gar nicht, wie man das nennen soll, mit so runden Lüftungslöchern gehabt. Habe ich einmal eine einzige, das ist die einzige, die ich auch je in meinem Leben gesehen habe, glaube ich. Die habe ich gehandelt in der Garage 11, ist aber tatsächlich 14 Jahre her.
Ja.
Ich habe die Ecke nochmal nachgeguckt gerade. Total geil. Und heute kommt noch ein Golf, den habe ich letztes Jahr verkauft, der kommt wieder. Ein Golf GTI 3.
Ah,
25 Jahre Sondermodell.
Ja, genau.
Aber
mit
volle
Leder
Hütte.
Und mit diesem Soundsystem von Nokia.
Vollleder, digitales Soundsystem, Klimatronik, alles drin. Also volle Hütte. Und der Post, dass das Auto wiederkommt, ist über 100.000 Mal in den letzten 2 Tagen angeklickt worden.
Welches Baujahr ist das Auto?
94, hat gerade ein H-Kennzeichen.
Und nur noch mal, um mal darauf zurückzukommen, ne? 1994. Hatte nicht jedes Auto eine Klimaanlage.
Vor allem die Klimaanlage mit Display digital.
Mit Display alles, und ne? Genau, ja, ja. Genau, mit Display digitales.
Klimatronik.
Genau, genau. Ja, ja. Und dann dieses hypermoderne, eben doch damals Nokia Soundsystem da drin, die Sitze, die eben auch noch so ein, ja, da muss man wirklich sagen, damals waren halt schwarze Ledersitze in einem Golf von der Qualität her, das war
das
nicht.
Das Geilste sind aber die Türpolster dazu.
Ja, die sind ja auch so richtig,
so richtig
dick,
dicke Türpolster. Genau. Also kannst dich da, wenn du schlafen willst, kannst dich in die Türpolster reinkuscheln.
Ja.
So, wie so ein Kopfkissen.
Ja,
Ja, der kommt auch heute wieder, Riesendiskussion auch, was wird denn der wohl kosten? Der kostet 19,9, kann ich euch so schon sagen. Und weißt du, dann wie immer, ja, gibt es auch für 6.500 Euro und dieses bla, dieses,
ja, ja,
dann mal los. Dieses, was, auf Facebook, das ist mal ein, ach, manchmal steige ich ja aus, manchmal, hey, beim E55, ich poste ja den E55.
Lass mal kurz beim Golf bleiben und behalt dein Wort für den E55. Lass uns noch mal ganz kurz beim Golf bleiben, weil was ich halt merke ist, dass diese Autos, bei denen man dann immer nachsagt, es würde jetzt so eine Schwemme von alten Autos kommen, ehrlich?
Nein.
Bitte, tut mir mal einen Gefallen. Achtet mal drauf, wenn ihr den ganzen Tag mit dem Auto unterwegs seid, wie viele Golf 3 ihr seht und ob da einer dabei ist, einer, den ihr optisch kaufen würdet. Die sind alle durch. Das ist dann nochmal so ein Fünftürer Savoy in Rot mit, ich sag mal, Rest-TÜV.
Dreifarbig rot.
Ja, genau. Ja, ja, also, die, die sind alle Schrotto Caputo. Und ein GTI mit einer Vollausstattung in einem sehr guten Zustand, vergiss es.
Ja, mit der Historie, auch komplette Historie, zum größten Teil im Erstlack, unfallfrei, Scheckheft gepflegt, weißt du, so bla. Quatsch.
Dusch. Ja.
Dummes Gerede immer. Ja, steht hier auch einer für 6.500 Euro.
Na dann mal los.
Ja, zum Glück hat ein anderer Follower drunter geschrieben, nur zur Belustigung aller, schickt doch einmal Bilder. Schickt doch mal bitte Bilder und alle Daten von so einem Auto.
Genau.
Ja, und ein anderer hat drunter geschrieben, komisch, immer bei diesen ganzen Leuten, die sagen, den gibt's hier für 6.000, es wird nie, irgendwo ist ein Link zu diesem Auto.
Ja, ja,
ja, ja, weil es das Auto nicht gibt, weil es dummes Geschwätz ist.
Ja, und ich habe auch noch einen stehen, ist, mag ich auch besonders gerne, weil er ist seit 15 Jahren abgemeldet war vorher schon nicht gut. Ja. Was soll das denn?
Ja, genau. Also, ich hatte hier den E55 gepostet nochmal und dann schrieb einer drunter, ja, na hoffentlich ist der Rost, ich finde den, wenn überhaupt ein E55 Kombi, und aber ist der denn überhaupt rostfrei? Dann hat ein Follower drunter geschrieben, sonst wird er nicht in der Garage 11 stehen. Ja? Darunter hat er geantwortet mit so einem, hey, ich lach mich kaputt, Smiley. Und dann schrieb dieser Follower drunter, habe ich einen Witz erzählt? Fragezeichen, kam keine Antwort. Und dann habe ich drunter geschrieben, ich habe dann geguckt, wer ist das, was macht der? Ja? Der mit diesem Witze-Smiley. Hat eine Werkstatt, den Namen können wir sagen, ist ja öffentlich da, ne?
Ja, nee, lass mal.
Hat eine Werkstatt irgendwo in Nordrhein-Westfalen, eine Autowerkstatt. Mhm. Ja? Machen auch wohl mit Youngtimer irgendwelche Geschichten. Da habe ich runtergeschrieben, was ich nicht verstehen würde, ich würde seine Arbeit ja auch nicht bewerten mit irgendwelchen bescheuerten Smileys auf seiner Seite, wie er dazu kommt. Und dann schreibt er doch, ja, bei dem Preis würde er sich wünschen, dass da Unterbodenbilder dabei wären und bla und bla. Und er hofft, dass wir dann ein gutes Auto haben. Was ein dummes Geschwätz. Weißt du, er interessiert sich nicht für das Auto. Er will es ja gar nicht haben, weil er hat ja schon geschrieben, wenn überhaupt nur ein Kombi. Und dann dieses Geseier immer. Ich weiß nicht, was die Leute reitet. Und was ich nicht verstehe ist, dass jemand, wenn er auch eine eigene Werkstatt hat und aus dem Automobilbereich kommt und sich doch mal die Bilder von dem Fahrzeug anguckt und auch auf meiner Seite, da muss man doch nicht drüber diskutieren. Vor allen Dingen, wenn es mich interessiert, fahre ich hin, guck's mir an, fertig aus.
Ja, genau. Jetzt muss man, jetzt wird wahrscheinlich der eine oder andere, das wird die Gemüter erhitzen, wenn wir wieder darüber reden. Trotzdem will ich da nochmal 2, 3 Sätze zu sagen. Jens schreibt ja bei keinem Auto rein, das Auto ist in einem besonders guten Zustand oder gar nichts. Keinerlei Wertung.
Nee.
Sondern hier geht es darum, dass die Fakten zusammengefasst werden und jeder kann sich ein Urteil über das Auto machen, aber den Ruf, der kommt ja irgendwo her.
Ja.
Und der kommt ja deshalb, weil du natürlich versuchst, und das ist ein wunderbarer Ansatz, da habe ich auch ein bisschen gebraucht, um den zu verstehen. Du stellst dir immer die Frage, wenn ich ein Auto kaufen wollen würde von diesem Typ, würde ich den kaufen, ja oder nein? Wenn du für dich selber ja sagst, es ist ein Auto, was du handeln würdest, wenn du für dich sagst, nein, ich würde weitersuchen, dann wird der auch hier nicht landen. Und das ist halt die entscheidende Information dabei. Das kann natürlich nicht jeder wissen, weil jeder dich für einen Händler wie jeden anderen nimmt. Weil jetzt, Achtung, ganz kurz, lass mich das kurz nochmal weiterführen. Jens verkauft die Fahrzeuge im Auftrag für einen Kunden, also demjenigen, dem das Auto gehört. Alle anderen oder die meisten anderen Händler, und das wäre auch mein Ansatz, sagen, naja, eigentlich ist jedes Auto handelbar, es sei denn, es ist wirklich so ein ganz krummes Auto. Weil man kann auch Zustände 2 oder 3 handeln, das ist ja gar kein Problem. Jens versucht natürlich immer Top of the Line zu haben. Und das ist auch, ich sag mal, das, was sich über die Jahre diesen Ruf ergibt. Aber, und das ist ja auch, hast du ja auch heute erlebt mit jemandem, der hier war und sein Auto bei dir erlassen wollte und du gesagt hast, nein, den handel ich nicht. Und dann hat er gesagt, warum nicht? Ist doch nur eine Frage des Preises. Und dann sagst du, nee, es ist nicht eine Frage des Preises, sondern es ist eine Frage des Zustands. Und das ist die entscheidende Information.
Ja.
Es ist nicht eine Frage des Preises. Gut,
aber wenn ich jetzt eine Youngtimer- und Oldtimer-Werkstatt irgendwo in Nordrhein-Westfalen betreibe und gehe ins Internet und gucke mir eine Anzeige an von einem E55 AMG 4-Matic, der eh nur 12-mal gebaut worden ist, davon mal abgesehen, für 49.900 Euro, das ist beileibe kein Sonderangebot. Wie komme ich denn dann auf die Idee, also ich bin doch nicht schwach, ich bin doch nicht schwachsinnig, an ein schlechtes Auto 49.000 Euro dran zu schreiben. Mhm. In dem Moment, wenn er jetzt kommen würde, als Werkstattbetreiber, würde ich ihn hier angucken, ja? Und ich habe da unten solche Rostplatten drunter, ist doch eh Ende Gelände, ist doch Quatsch.
Ja.
Aber auch er kann gerne kommen, sich das Auto angucken und was wird er finden? Top Auto, fährt
ja aus. Ich muss sowieso lachen. Ich weiß manchmal nicht, ob woran das liegt, Jens. Also, ich finde den Wagen nicht teuer, sage ich dir so, weil ich finde den Zustand wahnsinnig, die Farbkombination wahnsinnig und dazu kommt eben, es ist ein extrem seltenes Auto, was auch nach heutiger Maßgabe überhaupt gar keine Einbußen hat im Fahrgefühl zu einem modernen Auto. Der Wagen ist mega. So. Sehr ähnlich sehe ich das übrigens auch bei dem C36, den du handelst. Diese Autos sind nie zu teuer, weil wenn ich habe die Preisentwicklung ja über die letzten Jahre erlebt. Die werden nur teurer und die sind dann auch stabil, weil es gibt sie nicht. Und wenn du ein gutes Auto suchst, die werden definitiv nicht mehr, sondern die werden weniger.
Ja, der
C6. Und wenn du anfängst, ein Auto zu restaurieren, brauchst du nicht drüber reden.
Nee.
Und hier in der, deshalb habe ich die heute mitgebracht, in der neuen Motorklassik.
C36 auf dem Titelbild.
Helden der 90er, C36 auf dem Titelbild. Und die C36, nochmal, die waren mal richtig billig. Und ja, ich habe auch die Zeiten erlebt. Und ja, ich habe Autos gekauft für unter 4.000 Euro, die rostfrei waren.
Ey,
aber die Zeiten sind vorbei.
Soll ich mal, mein Lieblingsbeispiel. Ich selber habe mal damals beim Platter in Köln mir einen Carrera 3.2 gekauft mit Telefonfelgen. Ja? Mhm. Einen weißen Carrera 3.2 ohne Cut. Den habe ich gekauft für 13.000 Euro.
Ja.
Ja. Ja. Weil ihn keiner haben wollte.
Ja.
Für 13.000 Euro und bin Carrera 3.2 gefahren für 13.000 Euro.
Ja.
Heute kostet mich der Fuchsfelgensatz so viel Geld wahrscheinlich, weißt du?
Ja.
Aber es ist nun mal so.
Ja.
Bla, bla, bla. Es ist alles Gelaber. Auch die Preisentwicklung ist alles Gelaber, weil da wird immer hier auf uns Oldtimer-Händlern rumgehackt so ein bisschen, also jedenfalls im Internet. Dann geh doch mal einen Neuwagen kaufen und guck doch mal, wie die Preisentwicklung da war.
Ja.
Da fällt es aber hinten über.
Ja.
Weißt du, also da kauf dir doch mal jetzt, geh doch jetzt mal zu VW und kauf dir einen Golf GTI Vollausstatter mit Leder und allem drum und dran.
Ja, ja.
Also, keine Ahnung, was kostet der? 50.000 Euro? Ich weiß es nicht.
Mit so einem R in der Mitte, wie er uns ja überholt hat auf der Autobahn, da als Kombi, wo ich überhaupt nicht weiß, was das für ein Auto ist, weil irgendwie so mein Verständnis für Golf, wenn da so ein Kombi mit 4 Endrohren und einem R in der Mitte und so, das ist irgendwie nicht so.
Keine Ahnung.
Also ich weiß nicht, das ist irgendwie, ich würde nicht auf die Idee kommen, aber scheint ja zu gehen, so ein Auto, und hat, glaube ich, auch eine gute Performance. Stand auch einer übrigens auf der Rennstrecke, haben wir den nämlich auch nochmal eingesehen.
Ja, genau.
Naja, nee. So, was ich übrigens noch geil finde, hast du die Motorklassik schon durch?
Nee, geblättert.
Was ich ganz cool finde, ist den Bericht über den sogenannten Wilfert-Wagen.
Nee, der beste Bericht ist hinten, Kaufberatung Volvo.
Nee, der Wilfert-Wagen, ja genau, der Wilfert-Wagen, ein 108er mit den Rückleuchten schon vom 116er. Sieht ganz schön scheiße aus, ehrlich gesagt. Weißt du, das sind so manche Sachen.
Ist das ein Amalfi für Große oder was?
Das ist wirklich ein Amalfi für Fortgeschrittene.
Lenkrad aus im 116er.
Ja, und das insgesamt, das ganze Armaturenbrett ist, also das ist wiederum irgendwie so, das könnte Prototyp sein, ne? Das ist schon sehr, weil...
Ja, was soll die Scheiße? Und weil irgendwer das mal gebaut hat, ist es noch lang, hat es nicht so eine Zeitung zu suchen.
Okay, liest doch erstmal den Bericht.
Okay, gut, ich lese den Bericht und dann reden wir das nächste Mal über den Wilfert-Wagen.
Unbedingt, was machen wir?
Bis dahin lest euch die Kaufberatung von Puckel Volvo durch und ihr werdet feststellen, das ist das heiße Ding.
Mhm.
Mhm. Frank. Komm, wir haben, also guck mal, haben ja auf Facebook schon Leute geschrieben, wir sind mal gespannt, was ihr als Mercedes- und Volvo-Fans über den Opel sagt.
Total mega.
Und wir haben uns über den Opel...
Total mega. Ja, nee, also Ich habe auch gleich geguckt. Und wenn man mal die Gelegenheit hat, wirklich ein gutes Auto zu kaufen, why not? Und was mich allerdings jetzt mal unabhängig von Opel Admiral B, man muss manchmal aus diesen Denkmustern ausbrechen. Wenn man sich jetzt mit einem Opel Diplomat B, Opel Admiral B beschäftigt, dann denkt man ja sofort, naja, wenn, dann muss das halt ein Automatik 5-4er Chevy Motor sein.
Nee.
Und du sitzt dann in so einem 2.8S Vergaser, rein Sechszylinder, Viergang geschaltet.
Der 5,4er ist doch ein Diplomat, das ist kein Admiral.
Nee, gab's beides.
Nein. Admiral ist immer der Sechszylinder gewesen.
Mhm.
Willst du nochmal überlegen, ne?
Nö, das Gute ist ja, die Hörer, die werden das jetzt googeln. Ja.
Und dann?
Also ich weiß, dass es auf jeden Fall eine Diplo als 5-4er gab, aber ja. ich meine...
Der Admiral ist ja auch... Nein, der Admiral nicht.
Nee.
Das war der Unterschied.
Okay, na gut. Also auf jeden Fall ist es so, dass man das so in seinen Gedanken sagt man ja, wenn, dann das. Und dann fährt man plötzlich so eine Motorisierung, die eigentlich nicht so gefragt ist und merkt, oh, die fährt sich aber super. Und irgendwie fährst du da 10 Minuten mit und dann vermisst du keinen Achtzylinder. Von daher ist das schon eine sehr, sehr coole Geschichte. Kann man nur empfehlen. Ja, Jens. Kannst ja mal gucken, ob du recht hast oder nicht. Ich glaube immer noch an meine Wahrheit. aber wer weiß, vielleicht hast du einfach auch recht. Schönes Auto und blieb als im Programm, alle genannten Versionen, blablabla.
Frank googelt mal gerade.
Ja.
Er googelt
sich. Du kannst recht haben. Du hast recht wahrscheinlich.
Er googelt sich gerade Fachwissen.
Ja, nee, geil ist, wenn man sich eine Wahrheit ergoogelt, ne? Weil wenn du das suchst, was du finden willst, dann findest du das auch, aber dann ist das irgendwie. Ja, ich glaube, du hast recht tatsächlich.
Ja, da musst du auf den neuen Seiten von Elon Musk suchen.
Ach, hör auf mal bitte.
Die jetzt irgendwie, da wird doch diese AI wird doch jetzt als Programm in die ganzen Teslas geschickt.
Ja.
Dann stehst du an der Ampel und dann schreit der Tesla Heil Hitler kurz.
Oh Gott, hast du das jetzt gerade wirklich gesagt? Muss ich das jetzt irgendwie rausschneiden?
Nein, muss nicht rausschneiden, muss man tatsächlich lesen, dass...
Ja, ich weiß ja nicht, ob das vielleicht automatisch durch eine KI rausgesucht wird und unser Podcast dann zensiert wird.
Ach so, dann schneid's
raus. Sowas könnte sein, also ja. Weiß ich nicht. Ein Versuch ist es wert.
Versuch ist wert.
Genau.
Gut, Versuch ist wert. Hoch die Hände Wochenende?
Fast. Wir spielen nochmal. Ich habe mir übrigens im PS-Speicher, ich gehe ja immer in diesen Shop, weil ich natürlich meiner Tochter irgendwas mitbringen möchte. Und meistens findet man da selber auch was Schönes. Mal davon abgesehen, dass es da schöne automobile Bücher gibt, wo ich auch echt so ein, ich will nicht sagen Fetisch für habe, aber am liebsten hätte ich gerne alle Automobilbücher, die es gibt. Und so viel Platz. Und was mich besonders gefreut hat, allerdings da gebe ich gleich nochmal einen Tipp ab, die haben auch die Lieblingsautos Quartetts, also diese wunderbaren Jahrgangsquartetts, wo ich auch schon mal welche von gekauft habe und schon mal groß Werbung für gemacht habe, von denen ich großer Fan bin. Aber, lieber PS-Speicher, ihr habt nur, glaube ich, bis Baujahr 84 oder so.
Und nee, die hatten mehr.
84 doch, war ich habe geguckt. Aber ist auf jeden Fall nicht bis in die 90er, war es definitiv nicht, kann ich dir versprechen, weil ich habe einen 76er und einen 84er gekauft und ich hätte eigentlich aus den 90ern jetzt gekauft. Warum? Und ich sage euch auch warum. Also nicht nur, weil wir natürlich Fans sind von Fahrzeugen, die kommende Klassiker sind oder jetzt an der Schwelle, sondern in den 70er und 80er Jahren gab es ja Quartetts. Das heißt also, wenn du jetzt ein originales Quartett kaufen möchtest, die findest du. Aber in den 90ern wurde das rapide weniger. Und in den 2000ern erst recht. Und das ist halt das Problem. Du findest kaum Quartetts mit Autos aus den 90ern. Das hörte irgendwann Mitte der 90er auf. Und deshalb bin ich ein großer Fan davon, weil die Jahrgangsquartetts natürlich nochmal eine ganz, ganz großartige Nummer sind. Wir spielen jetzt mit dem 84er Quartett, Jens. Ich würde gern zuerst ziehen.
Mm-mm.
Ach so. Mm-mm. Na gut. Da geht es halt auch mal nach Jens heute. Oh. Das sind immer schöne Autos und immer schöne Bilder.
Mm. Ja, dann gib mir her, dann ziehe ich mal eine Karte.
Yes.
Nimmst du noch auf?
Ja. Stimmt. Nimmst du noch auf? Ja. Oh. Dann gib mir mal einen guten Tipp.
Ich gebe dir mal einen guten Tipp. Mit dem Auto kannst du auf jeden Fall auch in schwerem Gelände Patrouille fahren?
Nissan Patrol.
Ja.
Wie soll ich das sagen? Das sind so Autos, die ja meine Kindheit geprägt haben, weil in Spanien, hast du die viel gesehen?
Ja,
die Guardia Civil hat die ja auch gehabt.
Habe ich doch hier auch schon zwei verkauft.
Richtig.
Und der
richtig.
Eine kam aus Spanien mit ganz wenig Kilometern.
Richtig.
Turbodiesel voll ausgestattet habe.
Ja, ja, ja. Und bei einem gibt es noch eine witzige Geschichte, weil der Besitzer, der ihn ursprünglich gekauft hat, festen Überzeugung, weil er den Sechszylinder gekauft hat, aber vier. Ja. Weißt du noch? Erinnerst du dich?
Ja, ja.
Ja. Ja, das waren tolle Geländewagen damals, noch richtige Geländewagen, weil es gab aber auch nichts anderes. Ne? Also es gab ja wirklich nur eine Handvoll Geländewagen in den 80er Jahren. Und Nissan Patrol, der Mitsubishi Pajero, dann natürlich ein G-Modell und dann Land Rover und Range Rover. Und so viel mehr fallen mir schon gar nicht mehr ein, außer amerikanische Jeeps. Das war's, ne?
Ja.
So. Hab bestimmt einen vergessen, der fällt euch jetzt ein, ihr lieben Hörer. So, ich ziehe jetzt mal eine Karte und mal gucken, ob ich Jens auch so einen einfachen Tipp geben kann. So. Also, ich gebe dir schon mal einen, ist schon mal geil. Also, wir schreiben das Jahr 1984 und die Felgen waren in Wagenfarbe lackiert. Das ist ja schon mal großartig, ne?
Was? 84 Felgen waren in Wagenfarbe?
Ja, auf diesem Bild zumindest.
Ja.
Sportlicher kann man einen Euro V6 nicht verpacken.
Euro V6, okay. Französisches Auto?
Ja.
Renault Alpine A310.
Ja, fast. Aber ja.
Eine A610.
Nee, ja, ist ein Renault Alpine V6 GT.
Ja.
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 Schon ganz
geil. Aber das ist kein Original.
Nee, der sieht ein bisschen aus wie ein Fleischmann oder so.
Fleischmann, ja, hier mit dem Fleischmann-Felgen und Heckspoiler tiefer gelegt. Auch ein geiles Auto.
Ich mag die ja sowieso.
Die V6 GT ist schön in so einem hellen Metallic-Ton, weil dir das Glas ist so getönt. Das ist ja nicht schwarz,
ja, ja.
Sondern der hat hin so bräunliches Glas rundrum alles.
Ja, tolles Auto.
Habe ich noch nie verkauft zum Auto, glaube ich. Weißt du, das ist ja die Schnittmenge zwischen 21 Jahre Garage 11 und Demenz. Da weißt du nicht, was man verkauft hat.
Ja, das ist das Gute, weil es ist egal, du kannst jede Geschichte 100-mal erzählen, du wirst dich nicht erinnern.
Nee. Ne? Also, schön ist das.
Ja, schön ist das. Ja. Das ist einfach ein sehr, sehr unbeschwertes Leben.
Ja, ich sehe das als Segen.
Genau,
ja.
Genau. Und ihr fragt euch dann manchmal, wenn ihr das hört, sagt ihr, das habe ich doch schon mal irgendwo gehört. Ja, dann hat Jens das schon mal erzählt.
Genau.
Also, macht's gut, schöne Woche und bis ganz bald.
Tschüss. Bis bald, tschüss.
Liebe Hörer, um unsere gratis Aufkleber zu bestellen, schreibt mir gerne eine E-Mail an frank@2aus11.de. Falls ihr Wünsche, Fragen oder Anmerkungen habt, genau dort sind sie gut aufgehoben. Ansonsten schreibt mir auch gerne über den Messenger von Facebook oder Instagram. Hinterlasst uns gerne eine Bewertung bei Google oder bei Facebook. Und ansonsten hören wir uns beim nächsten Mal. Also bis dahin, macht's gut.